60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Andrea Pichel. Hallo Frau Pichel.
Hallo, hallo.
Wir sind beide heute zu Gast im Bundesfinanzministerium in der Berliner Wilhelmstraße und hier steht ein Objekt mit dem faszinierenden Titel Palimpsest. Ist es A ein Objekt und was heißt Palimpsest?
Palimpsest heißt eigentlich eine Überlagerung von Schriften, kommt aus der, also eigentlich hat man, das meinte man damit Papyrusrollen, die immer wieder überschrieben wurden. Und aus Materialmangel wurde das weggewischt und neu überschrieben und Reste blieben übrig. Und so verhält es sich auch mit meiner Arbeit in diesem Gebäude oder mit diesem Gebäude eigentlich, mit dem Bundesfinanzministerium, mit der Geschichte.
Das steht in einer Art Lobby. Ich glaube, es ist wie der Personaleingang und man sieht einen Quader, einen goldenen Quader mit ja so Seeschlitzen.
Das ist ein Gebäude, ein Häuschen mit Seeschlitzen und es orientiert sich in der Gebäudehöhe an die Behelfsheime, die Hitler für den Neufahrt beauftragt hatte, den Bauhausarchitekten Behelfsheime zu kreieren für die Ausgebombten. Und daran und in der Form orientiert sich das an den Behelfsheimen. Also es sind alle Aspekte dieser Geschichte dieses Gebäudes.
Das wollte ich gerade sagen. Es steht nicht zufällig im Bundesfinanzministerium oder weil der Minister mal ein Kunstwerk von Ihnen hier haben wollte, sondern es ist eng mit der Geschichte dieses Hauses verbunden, die Sie recherchiert haben.
Genau, also A, bin ich Ostberlinerin und kenne die Mauer. Und dieses Bundesfinanzministerium steht an der ehemaligen Mauer, also ist gleich gegenüber vom Gropiusbau. Und das Bundesfinanzministerium war ehemals das Reichsluftfahrtministerium, also die Machtzentrale der Nazis. Dann wurde hier die DDR gegründet, 1949. Walter Ulbricht verkündete hier, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und dann war es die Machtzentrale der DDR, das Haus der Ministerien, dann ein wichtiger, gelungener Fluchtversuch über die Mauer von hier über zum Gropiusbau, also hinter die Mauer, also die war ja gleich hier die Mauer. Dann da unter dem Gebäude ist der U-Bahn-Schacht vom Potsdamer Platz und es war ein Geisterbahnhof. Und nach dem Fall der Mauer war hier die Treuhandanstalt drin und hier wurden eben dann auch die ganzen DDR-Immobilien veräußert.
Deshalb diese goldene Hülle, aber das ist nicht nur einfach eine Plastik, sondern sie ist, man kann reinschauen, kann man auch reingehen und was sieht man dann?
Also erstmal zu dem Gold. Also auch die Nazis haben hier das gesamte jüdische Vermögen, haben sie hier veräußert. Die Wannsee-Konferenz wurde hier geplant. Und also dieses Gold bezieht sich auf dieses Betongold und auf diese ganzen Veräußerungen, die über die Zeiten in diesem Gebäude stattgefunden haben. Und dieser Schlitz ist eine Anlehnung an diese Geisterbahnhöfe. Also diese Geisterbahnhöfe waren diese leeren Bahnhöfe, die habe ich nicht sehen können, weil ich aus der DDR bin. Und alle Westdeutschen oder Westbesucher, die kennen diese Geisterbahnhöfe, weil die dann mit der U-Bahn durch diese toten Bahnhöfe fuhren. Und auf diesen Geisterbahnhöfen waren so Kabinen mit Seeschlitzen. Und vom Grenzschutz wurden damit die Bahnsteige überwacht und darum die Schlitze und ist die Anlehnung daran.
Mich haben diese Schlitze an diese Wachtürme, an diese Grenztürme eher noch ein bisschen erinnert, wo ja auch immer die Grenzsoldaten Richtung Westen, Richtung Mauer guckten, dass da keiner abhaut. Aber in diesem Kubus haben Sie noch Tapeten verarbeitet?
Ja, das sind DDR-Tapeten, weil diese Kabinen, ich habe so während der Recherche habe ich Fotos gefunden im Internet, also wie sich der Grenzschutz auch diese kleinen Kabinen dekoriert hat. Also ich wollte gern diese Anmutung haben, dass da eventuell jemand drin sein könnte und auch diese Ein- und Ausgänge des Bundesfinanzministeriums hinter dem Betongold überwacht.
Ich habe bei der Vorbereitung gelernt, dass Sie sich viel auch mit Fotos beschäftigen. Sie fotografieren selber viel, sammeln aber auch viel. Gab es Fotos auch aus diesem Haus, die Sie dafür verwendet haben für die Recherche?
Nee, die Fotos habe ich selber gemacht. Ich habe eigentlich nur recherchiert, also diese Geisterbahnhöfe, das habe ich im Internet gefunden. Und sonst wurde ich ja als mit der Einladung hier durchs Haus geführt und habe alle Ecken hier sehen können.
Dieser Kubus ist Teil der Sammlung der Nationalgalerie. Parallel dazu findet im Hamburger Bahnhof eine Ausstellung von Ihnen statt. Und Sie sind ja erst die Künstlerin aus dem Osten, die dort ausstellt, richtig?
Genau, also Künstlerin, die weibliche Künstlerin. Es gab zuvor auf Einladung von Eugen Blume gab es zwei Künstler mit DDR-Hintergrund. Jörg der Knöfel und Thomas Florschütz. Und ich bin wirklich die erste Künstlerin aus der DDR. Und genau genommen ein Skandal nach 35 Jahren Mauerfall.
Aber umso schöner, dass es jetzt zu sehen ist. Und zwar, was sieht man? Man sieht schwarze kleine Lauben.
Das sind nicht schwarze kleine Lauben, es sind schwarze Bungalows. Die Ausstellung nennt sich Wertewirtschaft, nimmt zum einen Bezug zu Joseph Beuys, darauf zielt auch die Einladung ab, und nimmt Bezug auf die Ausstellung oder verdreht diesen Titel von Joseph Beuys, Wirtschaftswerte. Der hat die mal gemacht, diese Ausstellung Wirtschaftswerte in Gent und auch in Düsseldorf, und hat dort Waren des täglichen Bedarfs sich aus der DDR besorgt, also Erbsen, Linsen, Zucker, Salz, alle so Waren des täglichen Bedarfs, weil er wahrscheinlich die Verpackung so geil fand, und hat die ausgestellt. Und dann saß ich an einem der ersten Termine im Hamburger Bahnhof auf dem Fahrrad und dachte, Wirtschaftswerte, die habe ich selber. Und bin dann weiter, so hab dann weiter recherchiert in diesen ökonomischen Transfers zwischen Ost und West. Und bin dann auf diesen Genex-Katalog ziemlich schnell gestoßen, den ich selber noch kenne. Und darauf bezieht sich hauptsächlich meine Arbeit, auf diesen ökonomischen Transfer. Zum Beispiel am Hand dieser Bungalows in dieser Ausstellung stehen vier DDR-Gartenbungalows. Abstrakt, also wie vier Skulpturen, die werden geteilt, diese Bungalows, durch einen großen Vorhang. Der nimmt den gesamten Raum ein bis zur runden Glaskuppel, und die Bungalows stehen gespiegelt zueinander. Und diese Bungalows, anhand dieser Bungalows erkläre ich mal dieses Genex. Also die DDR hat diese Bungalows kreiert, Architekten haben die entworfen, und die wurden für Valuta, weil das war ja das Hauptinteresse der DDR, Valuta irgendwie zu beschaffen und so viel wie möglich. Und hat die über diese Genex-Kataloge in den Westen verkauft für Valuta. Und dann gab es in der DDR Genex-Kataloge, und in denen konnten Westverwandte für DDR-Bürger oder wer auch immer Westgeld besaß, zum Beispiel diese Bungalows kaufen. Und das Westgeld blieb aber im Westen. Aber es konnten darüber auch Autos gekauft werden, und aber auch Neckermann-Häuser, aber eben diese Bungalows auch. Und das Westgeld blieb im Westen, und dann die Bungalows kamen, die eigentlich aus DDR-Produktion stammten, kamen wieder zurück in die DDR. Und die stehen überall ja noch.
Ich habe mal gelesen, dass diese Genex-Kataloge, ich kannte sie in meiner Jugend leider nicht, aber es soll wohl jemand gegeben haben, der auch so einen Genex-Katalog mal hatte, beziehungsweise sogar Autos darüber vom Westen in den Osten geschickt wurden. Ich glaube, es waren VW Golfs.
Das waren alle möglichen Autotypen, aber VW Golf gab es auch, weil da gab es ja mal ein Kompensationsgeschäft in der DDR mit VW Golf. Ulrich Müther, der bekannte DDR-Architekt, der diese Kuppel, diese Betonschalen gebaut, zum Beispiel das Ahornblatt gebaut hat, entworfen hat, was es schon lange nicht mehr gibt. Und der war eingeladen, in Wolfsburg das Planetarium zu planen und auch statisch zu planen. Und von dem gibt es diverse Bushaltestellen immer noch. Der hat seine statischen Versuche auf Rügen in Binz gemacht, und da gibt es noch diverse Bushaltestellen. Und der war eingeladen, dieses Planetarium zu bauen. Dann wurde der auch immer hin und her gefahren, und es gab auch im Stadtarchiv Wolfsburg gibt es auch dann die Protokolle dazu, wie diese Sitzung ablief. Und der war eben nicht der Architekt aus der DDR, sondern der Betonspezialist aus der DDR. Und in diesem Kompensationsgeschäft bekam die DDR 10.000 VW Golf dafür. So, und dann waren die eben, und Ulrich Mythe hat es da entworfen. Und dann wurden die in der DDR aber die 10.000 Golf nicht los. Also haben sie die wieder über Genix verkauft. Also immer hin und her. Das ist schon alles sehr interessant, dieser ökonomische Transfer.
Was ich beim Nachdenken über Ihre Arbeit festgestellt habe, dass Sie den ökonomischen Transfer behandeln, den es ja gab, aber es gab kaum einen, ja auch menschlichen Transfer, weil die Mauer war zu, außer, ich glaube, Schalk-Golodkowski konnte reisen, wie er wollte und Devisen für die DDR ranschaffen.
Ich weiß nicht, es gab doch einige, die reisen konnten, die systemtreuen. Aus der Kunst konnten einige systemtreue reisen.
Aber Sie nicht?
Nee, ich war doch 25, als die Mauer fiel. Nein, ich war viel zu jung. Ich durfte nicht mal studieren, weil das die Stasi verhindert hatte, weil ich mich nicht in den systemtreuen Kreisen bewegte.
Sie sind 1964 geboren und in der DDR aufgewachsen. Ich bin etwas jünger und auch in der DDR aufgewachsen. Wie haben Sie dieses Land erlebt aus Ihrer Biografie heraus?
Ach, na ja, das ist ja jetzt eine sehr komplexe Frage. Also was meinen Sie bitte genau?
Sie sind in die Schule gegangen, konnten Abitur machen, konnten gleich studieren. Wie lief das bei Ihnen?
Na ja, das war ja nun in der DDR, das war ja so wie die Punks das nannten, too much future. Also der Weg war vorgezeichnet für jede Person. Und dieser Weg war zu gehen. Und wich man davon ab, bekam man Probleme. Und die bekam ich dann auch. Also zum Beispiel war als erstes, ich sollte Lehrerin werden. Dann habe ich sofort habe ich als erstes gesagt, ich war die Einzige aus meiner Klasse nach dem Abitur. Ich gehe jetzt erstmal nicht studieren und habe gearbeitet in einem Kindergarten, in einem Sprachkindergarten. Weil ich wusste eigentlich immer nur, was ich nicht wollte, aber noch nicht, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie, wohin, und weil in diesen ganzen vorgeplanten Lebensläufen wusste ich eigentlich da nichts. Dann habe ich ein Studium angefangen und habe 2 Monate lang in Rostock studiert, Russisch-Englisch-Lehrerin. Und das habe ich überhaupt nicht ausgehalten, weil das waren alles so, wie wir damals sagten, rote Socken. Es war unerträglich, unerträglich politisch für mich. Und dann konnte man aber nicht einfach sich exmatrikulieren lassen. Auch das war nicht, weil das nicht zum vorgezeichneten Weg gehörte. Und habe wahnsinnig Schwierigkeiten bekommen und hatte eine Seminarleiterin, die mir dabei half, dass ich da wieder weg konnte. Und dann zurück zu meinen Eltern, die schmissen mich raus, solange du deine Beine unter unseren Tisch steckst und so weiter. Und bin genau mit diesem Spruch vom Mittagstisch aufgestanden, habe 3 Sachen genommen und warte immer Wiedersehen. Und dann traf ich, ja, den kannte ich schon, Jörg der Knöfel, der 2012 gestorben ist, Ende 2011, der eben auch im Hamburger Bahnhof ausgestellt hatte. Und der hat mir sozusagen Schutz geboten und noch einige andere Freunde. Und dann wusste ich erstmal nicht, wohin mit mir. Was denn nun, wie kann es denn weitergehen? Ich wäre dann beinahe Krippenerzieherin geworden mit Abitur und habe dann aber eine Arbeit in der Staatsbibliothek unter den Linden gefunden. Und wurde dann später noch Kinderfrau, habe 1000 Disziplinarverfahren gehabt, und weil ich nicht im FDGB war und weil ich das nicht und das nicht und das nicht und genau. Und dann dachte ich, ich will jetzt mal Kunst studieren, habe mich ungefähr 6 oder 7 Mal beworben und das hat nicht geklappt und war dann wahnsinnig fleißig. Und ein wichtiger DDR-Maler, Clemens Grösser, der hat auch die Mappen mit mir gemacht. Ich durfte mit ihm zeichnen, und also der mich selber immer porträtiert hat, aber der hat mich auch immer mitgenommen. Ich durfte vor seinen Modellen auch mitzeichnen, und der war wahnsinnig wichtig für mich. Und ich wurde nie genommen. Und dann dachte ich, nee, lieber Bildhauerei, also Malerei, das kann ich gar nicht. Und in Bildhauerei, dann saß ich 3-mal auch in Weißensee oder 4-mal zur Eignungsprüfung in Weißensee. Und da saß jemand vor mir, ich nenne mal den Namen nicht, und meinte immer, dass ich doch das nicht körperlich nicht schaffen könnte mit der Bildhauerei. Das würden sie nicht schaffen. Und später kam dann aber raus, dass derjenige, der der Bildhauereichef war in Weißensee, aber auch der Stasi-Chef war in Weißensee. Und mein Vater war kurz mal Werkdirektor einer Dependance vom Kabelwerk Oberspree in Weißensee und hatte Schwierigkeiten mit der Parteileitung und wurde da wieder abgesetzt. Also ganz kurze Wege. Derjenige wurde dann eben mit Mauerfall sofort entlassen und dann kam das raus und dann wurde ich auch erst genommen. Also habe ich ziemlich spät angefangen zu studieren.
Und war das dann so in den 80ern, wie ja, vielleicht das Klischee vom Berliner Prenzlauer Berg ist, die große freie Künstlerszene? War das alles bunt? War das alles ja, wild?
Ach, was weiß ich. Wir haben da unsere Wohnungen besetzt und meine erste besetzte Wohnung war in der Pappelallee, fast am Bahnhof, ehemals Dimitrovstraße hieß der noch, jetzt Sanziger Straße. Und wir hatten ja keine Telefone. Wir haben uns dann manchmal was wie, da hatte ich einen ganzen Tag Besuch. Wir besuchten uns einfach. Manchmal sind wir auch mehrere Tage beieinander geblieben und haben Tee gekocht oder noch andere Dinge zu uns genommen.
Ab 1991 waren Sie dann in der Kunsthochschule Weißensee und konnten endlich studieren. Was haben Sie dann studiert? Malerei ist es nicht geworden, haben Sie gesagt.
Nee, ich habe dann Bildhauerei studiert und dann, genau, ich erinnere mich noch genau, nun ging der große Traum in Erfüllung und ich war dann da an dieser Kunsthochschule Weißensee und es begann erstmal mit dem Grundlagenstudium fächerübergreifend und dann gab es da so Farbstudien und was man da alles tun musste und ich bin aber nun schon durch die Schule von Clemens Grösser gegangen und dann sollte ich da wieder diese Farbstudien machen und dachte, oh Gott, das soll jetzt der große Traum gewesen sein und bin zu vielen Dingen überhaupt nicht gegangen und lief Gefahr, dass ich da wieder gefeuert wurde, weil ich diese Aufgaben, ich konnte diesen Mist kaum erfüllen.
Und dann ist es die Bildhauerei geworden.
Das ist die Bildhauerei geworden, ja, genau. Und dann kam also erst bei Bernd Wilde und dann kam später Inge Mahn dazu und genau.
Wenn wir ganz kurz zurück nochmal zur Ausstellung im Hamburger Bahnhof gehen, diese Lauben, ist es richtig? Darf ich Lauben sagen? Bungalows, Sie sagen Bungalows. Die Bungalows sind auch begehbar. Und zwar sind sie auch innen mit Tapete, mit Fotos von Ihnen gestaltet. Wo haben Sie die Sachen her?
Also das sind vier Bungalows und in einem sind nur Fotos zu sehen. In dem ersten, also von mir gemachte Fotos, in dem ersten Bungalow ist ein Stasi-Foto aus dem Archiv der Bundeszentrale für Staatssicherheitsunterlagen. Und darin sieht man die Staatssicherheit turnend in ihrem Turnraum in der Stasi-Zentrale. Und vor diesen Vorhängen und auf ihren Deckchen und diese wiederhole ich dann auch in einem großen Vorhang. Und daneben sind so Vasen auch von einem Flohmarkt aus Mecklenburg und die ebenso körperlich sind wie dann diese turnende Stasi, Yoga turnend. Und das war ja verfemt Yoga, das war kapitalistischer Einfluss, also nicht erwünscht in der DDR. Und umso witziger, also, oder eigenartiger, dass die dann jetzt da Yoga zelebrieren.
Und in den anderen Bungalows?
Der zweite Bungalow zeigt Zeichnungen, einmal Stasi-Zentrale ist der eine Titel und es sind diese Serie, das sind Zeichnungen nach Fotos von mir, also mein Blick. Ich konnte, weil ich eben selber von Stasi betroffen war, konnte ich erst 2018 das erste Mal in die Stasi-Zentrale gehen. Das war mir emotional vorher nicht möglich. Und da habe ich nach meinen Fotos dann 30 Zeichnungen, Buntstiftzeichnungen, jede Zeichnung dauert eine Woche ungefähr, habe ich angefertigt. Und A4, und weil Stasi, da darf man nicht abstrahieren und das auch in einfachen Bösner-Rahmen. Und die zweite Serie da drin ist Wandlitz und es zeigt das Design. Also auch dieses miefige Design der DDR-Regierung, die es ihre Häuser ja Villen nannten. Also jedes Haus, ob der Honecker-Eingang oder Walter-Ulbricht-Eingang oder Mielke, hatte zwei Zaundesigns. Und die hatten eben, ihre Zäune unterschieden sich lediglich in ihrem Design davor am Eingang. Sonst waren die total ähnlich. Es war der bessere Plattenbau.
Jetzt gehe ich da rein und denke, als Mensch, der im Osten groß geworden ist, ja, kenne ich, erkenne ich, wiedererkenne ich und habe dann meine Gefühle oder meine Interpretation. Wissen Sie oder haben Sie mal mitbekommen, wie das jemanden geht, der im anderen Teil in der Bundesrepublik groß geworden ist und wenn er das sieht, wenn er dann auch den Bezug zu Beuys sieht?
Ich habe gerade vorhin in Kurator Uri Dessau durch die Ausschank geführt, der in Belgien lebt und der hat es sofort kapiert. Der hatte sofort kapiert und der die Beziehung zu Beuys auch kennt und auch diese Ausstellung kennt, Wirtschaftswerte. Der hat die in Jerusalem gesehen, aber auch in Gent. Und der hat auch meine Herangehensweise sofort kapiert. Und dieses Hin und Her und dieser ökonomische Transfer, dann aber diese Ideologien hinter dem Design und ob der Vorhänge, aber diese Vorhänge, die waren ja auch produziert für den Westen, also die Stoffe in der DDR, auch um wieder Valuta zu generieren.
Diese Funktion, das zu zeigen, hat auch der Vorhang in dieser Installation beziehungsweise im Hamburger Bahnhof.
Also die Installation, die ist total gespiegelt. Also es gibt auf der einen Seite des Vorhangs und auf der anderen Seite jeweils zwei Bungalows. Die stehen auf exakten Spiegelachsen. Und auch die Gegenstände davor und dahinter auch auf Spiegelachsen, die sind auch gleich. Einmal zwei Plattenbautüren und getrennt werden diese vier Bungalows durch einen raumgreifenden Vorhang, der aus DDR-Vorhängen aus eBay-Kleinanzeigen besteht. Und es haben ja auch viele im Stasi-Knast Frauen diese Vorhänge oder Bettwäsche nähen müssen. Und es wurde eben auch für den Westen produziert und da gab es ja an den Folgetagen im Hamburger Bahnhof eine Konferenz und dort habe ich die Frau kennengelernt, Gertraude Pohl, die war für das Design im Palast der Republik zuständig. Also ich glaube, die hat den Boden entworfen. Und sie kam zu mir und meinte, wissen Sie eigentlich, uns wurde gesagt vom Westen, wie wir die Stoffe zu designen haben, welche Muster wir zu nehmen haben, wie wir die anfertigen sollen. Also dann ging es wieder hin und her, nochmal eine Runde hin und her.
Ich habe noch ein Objekt, das finde ich ganz faszinierend, und zwar ist es ein Kiosk, der steht an der Kunsthalle in Rostock als dauerhafte Installation. Der erinnert mich an Kioske aus meiner Jugend in den 70er, 80er Jahren.
Das ist ein Zeitungskiosk aus der DDR oder angelehnt an einen Zeitungskiosk aus der DDR, PZV, Postzeitungsvertrieb. Und die Geschichte ist aber eine längere dahinter, weil die Kunsthalle Rostock, die wurde saniert. Und kurz vor ihrer Sanierung hat mich Uwe Neumann, der Direktor der Kunsthalle Rostock, eingeladen, doch was da zu entwerfen für den Außenraum, aus den seine Idee war, okay, ob ich nicht was machen könnte aus den ganzen Fenstergittern, den Innenraumgittern und die eigentlich alle entsorgt werden sollten. Und es war kurz vor Schließung und dann bin ich da schnell hin und habe Maß genommen von den Teilen, dann haben wir die eingelagert, die Idee kam dann später, ich habe erstmal nur ein paar Sachen gesichert in irgendeiner Lagerhalle. Und dann habe ich da eine Weile recherchiert, auch die ganze Geschichte der Kunsthalle Rostock. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie eine Idee finden, DDR-Moderne an DDR-Moderne. Und die Kunsthalle Rostock ist der einzige und erste Museumsneubau der DDR. Und da wurde dann später, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, nochmal im halben Maßstab, also nicht in der Höhe, nur in der Grundfläche, der Schaudepot daran gebaut. Auch für Ausstellungen und Lagerflächen. Und genau, und dann kam ich eben auf diese Idee des Postzeitungsvertriebs und hatte eben diese ganzen Fenstergitter und Innenraumgitter, die hatten wir eben gesichert und die haben auch ganz große Schweißnähte, ganz fette Schweißnähte, weil die Kunsthalle Rostock wurde zum Teil auch von den Werftarbeitern gebaut. Und da habe ich auch wie so eine Schiffstür, die war aber eine Depottür, die habe ich da auch gesichert. Die sieht aus wie eine Schiffstür. Die war da aber wirklich in der Kunsthalle Rostock mit verbaut. Und die ist jetzt auch in diesem Kiosk mit verbaut. Und genau, und ich habe eben diesen Postzeitungs-PZV nachgebaut und diese Gitter aneinander gesetzt und die sind dann verzinkt und goldfarben pulverbeschichtet, also für die Ewigkeit.
Was fasziniert Sie an diesen Objekten wie diesem alten Zeitungskiosk, den Bungalows? Teilweise, habe ich gelesen, nehmen Sie auch Details von Häusern auf?
Ich nehme nur Details von Häusern auf. Oder jetzt in Esch, in Luxemburg, wie so Porträts von Häusern, so Frontalansichten. Und was jetzt im Hamburger Bahnhof zu sehen ist, das sind ausschließlich Details. Mich interessiert weder Star-Architektur, noch mich interessiert sozusagen das Leben. Also auch die Spuren des Lebens und der Menschen in den Architekturen. Und darum sind die Details, also so wie Balkone, wichtig. Wie dekorieren die Leute sich diese Balkone und wo kommt da so ein bisschen Individualität dann raus?
Einen Bungalow haben wir noch vergessen.
Genau, den vierten. Und der ist tapeziert nicht mit DDR-Tapete wie der zweite, sondern der ist tapeziert mit Auszügen aus den Genex-Katalogen und auch wie der textlich angepriesen wird, diese Bungalows. Und dann gleichzeitig auch noch das mit einem sehr ähnlichen Wording, wie die Behelfsheime angepriesen werden. Und die Behelfsheime waren eben ein System für die ausgebombten. Es waren 20 Quadratmeter, so der Urtyp, es gibt verschiedene Typen, 20 Quadratmeter, 5x4 Meter für eine vierköpfige Familie und die sind meist am Rande von Städten und es ist bundesweit. Und die sind nicht alle gelistet und manche sind zum wachsenden Haus übergegangen, manche sind bungalows geblieben, andere stehen unter Denkmalschutz, also man handhabt es total verschieden von Region zu Region. Und damals vom Deutschen Wohnungshilfswerk bekamen die Leute 2000 Reichsmark und eine Behelfsheimfibel, um mit einfachen Materialien sich selber so ein 20 Quadratmeter Haus zu bauen und eine Anleitung da drin. Und angepriesen werden diese Häuser mit dem fast ähnlichen Wortlaut wie dann auch in den Genex-Katalogen. Also man spricht überall von dem Familienglück und dem tollen Eigenheim und es wird immer mit dem Familienglück beworben.
Vielen Dank, Frau Pichel. Die Ausstellung von Ihnen, von Andrea Pichel, ist im Hamburger Bahnhof bis zum 4. Mai zu sehen, 2025. Und ich kann verraten, man kommt auch ins Finanzministerium hinein. Auf der Internetseite des Ministeriums gibt es immer Führungstermine und dann kann man auch die Installation hier anschauen. Die Ausstellung wurde kuratiert von Sven Beckstetter. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.